Deutschlandfunk. Hintergrund.
Zwischen Umfragehoch und internem Machtkampf. Wohin steuert die AfD? Eine Sendung von Nadine Lindner.
Es ist ein völlig widersprüchliches Bild, das die AfD derzeit abgibt. Auf der einen Seite könnte sie bei den anstehenden Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern am 1. September große politische Erfolge erzielen. Die Umfragen sind bekannt. In Brandenburg und Sachsen liegt sie bei über 20%, könnte stärkste oder zweitstärkste Kraft werden. Auf der anderen Seite wird die Partei im Westen von einer Reihe interner Machtkämpfe erschüttert. Mehrere Landesvorstände sind kaum arbeitsfähig, weil der rechtsnationale Flügel und andere, die sich als gemäßigter verstehen, um Einfluss ringen. Ende November muss ein neuer Bundesvorstand gewählt werden. Wohin also steuert die AfD? Die Konfliktfelder sind zahlreich. Sie gibt es zwischen radikalem Flügel und eher gemäßigten, zwischen Ost- und Westlandesverbänden, zwischen Staats- und Marktbefürwortern in der Sozial- und Rentenpolitik. All das überdeckt derzeit noch der Wahlkampf. Brandenburg an der Havel an einem Sonntagnachmittag im August, kurz vor der Landtagswahl. Die Luft steht schwül über den neustädtischen Markt in der 70.000 Einwohnerstadt. Musik des sogenannten Volksrock'n'Rollers Andreas Gabayé soll die Wartezeit bis zur Rede des Partei- und Fraktionschefs Alexander Gauland überbrücken. Später läuft Ostrock. Gauland betritt schließlich die Bühne, an der in großer Schrift das Wort Identität steht.
Der Zeitpunkt, liebe Freunde, ist erreicht, wo wir selber politisch gestalten wollen.
Gauland will beschwichtigen. Es ist unklar, ob ihm beim Wort Machtergreifung ein Fehler unterläuft oder ob der Parteivorsitzende das Wort ganz bewusst setzt. Denn mit Machtergreifung wird sonst die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch Hindenburg im Jahr 1933 bezeichnet.
Sollten Sie Freunde oder Bekannte haben, die sich vor der Machtergreifung der AfD ängstigen, sagen Sie denen bitte, unter der AfD wird niemand verfolgt.
Viel Zuspruch erfährt Gauland, als er auf die innere Sicherheit zu sprechen kommt und Ziele vorstellt, die sich mit den Worten autoritäre Utopie zusammenfassen lassen. Kein Geld mehr für linke Vereine oder Integrationsprojekte, Sachleistungen statt Bargeld für Asylbewerber, mehr Respekt gegenüber Lehrern und
wir werden die Polizei aufstocken und besser ausstatten. Wir werden die Justiz handlungsfähiger machen und wenn es sein muss, neue Gefängnisse bauen.
Gauland steht vor einem Transparent mit der Aufschrift Wende 2.0, die friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Also eine Absage an die DDR, während er das autoritäre DDR-Schulsystem lobt.
Wer in der DDR die Schule verließ, der konnte in der Regel lesen, schreiben und rechnen, hatte einen soliden Überblick über die Naturwissenschaften und lernte auch noch Gedichte von Fontane auswendig. Das hat niemandem geschadet.
Gauland selbst verließ die DDR, weil ihm das Studium verwehrt wurde. Doch das sagt er nicht mehr. Auch Andreas Kalbitz macht Wahlkampf mit DDR-Vergleichen. Er ist Spitzenkandidat in Brandenburg und zweiter Mann, Strippenzieher am rechtsnationalen Flügel hinter Björn Höcke. Kalbitz sagte im Juli in Cottbus:
Es gibt eine Gegenveranstaltung, Platzverweis für Björn Höcke. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Demokraten Platzverweise erteilt werden, auch wenn sie es harmlos anhört. Das hat man nämlich alles schon mal vor 89. Das brauchen wir nie wieder in diesem Land. Und dafür steht auch die AfD, sich dafür einzusetzen, die Wende zu vollenden. Wir sind nicht 1989 in diesen Prozess eingetreten und die Menschen sind nicht auf die Straße gegangen, um das geliefert zu bekommen, was wir jetzt hier erdulden müssen in diesem Land.
Kalbitz benutzt die Form Wir. Geboren wurde er aber in München. Es ist ein Widerspruch. Einerseits wirbt die AfD mit dem Slogan Vollende die Wende, auf der anderen Seite preist sie das DDR-Schulsystem. Der Eindruck, die AfD bedient sich der Geschichte, wie es ihr gerade passt. Jörg Urban, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen, der als einziger der drei vordersten Wahlkämpfer im Osten geboren wurde, genauer gesagt 1964 in Meißen, verwendet ebenfalls diese DDR-Referenzen. Als er die Entscheidung des Landeswahlausschusses kritisiert, die Landesliste der AfD in Sachsen wegen Formfehlern zu kürzen.
Während man in der DDR noch dreist die Wahlergebnisse gefälscht hat, sorgt man heute schon im Vorfeld dafür, dass der Wählerwille am Ende nicht umgesetzt werden kann.
Urban Mitte Juli im sächsischen Lommatzsch. Auch Björn Höcke, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, bedient sich dieser Bilder und Erinnerungsräume. Viel zitiert wurde seine Aussage vom Brandenburger Wahlkampfauftakt Mitte Juli in Cottbus.
Vor kurzem sagte mal einer zu mir nach einer Veranstaltung, Herr Höcke, habe mittlerweile Angst, am Mittagstisch mit meinen Kindern mal ein offenes Wort zu wechseln, aus Sorge davor, dass ich die Kleinen in der Schule verplappern könnte. Das ist schon wieder so. Es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR, liebe Freunde. Und dafür haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht, liebe Freunde.
Höcke sagt wir. Dabei hat er die Wende 1989 als 17-Jähriger vor dem Fernseher verfolgt, wie er später in einem Interview einräumt. Es ist also ein roter Faden, ein Topos, den die AfD in verschiedenen Varianten bespielt. So schreibt die AfD Brandenburg wörtlich: Wer heute anders denkt, wird genauso unterdrückt, wie es einst die Stasi tat. Dass das Ministerium für Staatssicherheit der DDR damals Oppositionelle gezielt einschüchterte und inhaftierte, im Gegensatz zum heutigen Verfassungsschutz, der keine polizeilichen Befugnisse hat, bleibt unerwähnt. Zurück nach Brandenburg an der Havel. Die Tatsache, dass die beiden Spitzenkandidaten der AfD, Andreas Kalbitz in Brandenburg und Björn Höcke in Thüringen, beide im Westen geboren sind und nun die friedliche Revolution für sich vereinnahmen, stört keinen der Zuschauer. Im Gegenteil. Die AfD soll an die Macht, finden mehrere Zuhörer.
Solange sich hier nichts ändert, und das ist für mich im Moment die einzige Alternative, die anders denkt als alle anderen.
Was die Etablierten können, traue ich denen auf alle Fälle auch zu. Ja. Ich habe NPD gewählt, schon immer, seit der Wende. Die Chance, was zu verändern, das hat jetzt die AfD und nicht die NPD mit 0,3% zur Europawahl.
Ja, was er gesagt hat, stimmt. Also wir sind auch in der DDR zur Schule gegangen. Das war natürlich auch viel gedeckelt, ist klar. Aber wir hatten ein gutes Schulsystem. Die machen nur noch Politik für sich selber, nicht für den Menschen. Für den Menschen muss die Politik sein. Ich darf mich nicht dazu äußern. Dann bin ich ein Nazi. Warum?
David Begrich von Miteinander e.V. in Magdeburg analysiert seit Jahren die Rhetorik der AfD. In seinem neuesten Thesenpapier »Der Osten steht auf« zieht Begrich folgende Schlüsse.
Die AfD bedient das Narrativ eines notwendigen zweiten Systemwandels. Heute wie damals sei es angezeigt nach Ausdrucksformen des Protests im Sinne eines Regime Change und seiner Durchsetzung zu suchen. Die Bezugnahme auf die DDR- und Wendeerfahrung soll ihr Image als Anti-Establishment-Partei befördern. Zugleich geht es um die Verächtlichmachung der politischen Mitbewerber und der repräsentativen Demokratie.
Die konservative Publizistin Liane Bethnerz beklagt, dass die anderen Parteien im Hinblick auf die deutsche Ost-West-Geschichte der AfD das Feld überließen. Beim Küchentischbeispiel von Höcke.
Da klickte sofort bei der mittleren und älteren Generation in der DDR, die ja diese Erfahrung der Diktatur gemacht haben. Und das macht die AfD leider sehr geschickt und tut so, als würden wir hier in einer Art Quasi-Diktatur leben. Und gegen diese Großerzählung haben die etablierten Parteien im Moment leider irgendwie bisher wenig Gegenerzählung.
Das heißt für Bethnerz, die Erfolge seit der Wiedervereinigung stärker herauszustellen. Matthias Quent ist Soziologe in Jena. Er leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, das unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung getragen wird. Er blickt, auch biografisch, eher aus einer linken Perspektive auf die AfD.
Man hatte den Eindruck, die Menschen fühlen sich davon geradezu bestätigt, dass es jetzt eloquente westdeutsche AfD-Kader sind, die in ostdeutsche Provinzstädte kommen und dort sagen, ihr seid die Avantgarde, ihr seid die Zukunft Deutschlands, dann müsse Westdeutschland nachziehen. Das ist das Narrativ der Aufwertung, das im Wahlkampf stattfindet, das von der AfD und anderen neuen rechtsradikalen Akteuren gepflegt wird.
Nach langem Zögern setzen sich nun DDR-Bürgerrechtler gegen die Vereinnahmung der friedlichen Revolution durch die AfD zur Wehr. Die Robert-Havemann-Gesellschaft wirft der Partei vor, Geschichtslügen zu verbreiten.
Die DDR war eine kommunistische Diktatur und die Bundesrepublik ist eine freiheitliche Demokratie. Wer diese Unterschiede nicht anerkennt, verharmlost die SED-Diktatur.
Wie stark die Bürgerrechtler mit dieser Gegenerzählung durchdringen und wie stark die AfD tatsächlich wird, wird sich am 1. September in Sachsen und Brandenburg sowie Ende Oktober in Thüringen zeigen. Die Ergebnisse der jüngsten Umfragen wie dem Deutschlandtrend waren eher ein Dämpfer für die Rechtspopulisten. Wenige Tage vor der Wahl scheint der Aufwärtstrend der AfD vorerst gestoppt. In Brandenburg liegen SPD und AfD derzeit gleich auf. In Sachsen konnte die CDU die Führung zur AfD vergrößern. Doch das Rennen ist offen und die Frage bleibt, 20% oder mehr für die AfD, was heißt das für die Zivilgesellschaft und die Parlamente? Diese Frage treibt den Soziologen Matthias Quent um.
Das bedeutet, dass sie ihre Arbeit professionalisieren können, dass sie ihre Propaganda professionalisieren können, dass sie auch zu einem echten Machtfaktor werden, wenn es darum geht, Mehrheiten zu finden, noch mehr als das jetzt schon der Fall ist. Sie sitzen in Aufsichtsgremien, wo Landtagsparteien vertreten sein müssen, können dort den Druck auf unliebsame aus ihrer Sicht Akteure, das können die Medien sein, das kann die Wissenschaft sein, das kann die politische Bildung sein, stärken. Das sind also verschiedene Herausforderungen, vor denen die Parlamente, vor denen die politische Kultur in den neuen Bundesländern steht.
Diesen Druck spürten viele schon jetzt zu Gwent. Die Finanzierung von Frauenhäusern, Jugend- oder Kultureinrichtungen werde über kleine Anfragen in den Parlamenten angegriffen und kritisiert. Doch trotz aller potenziellen Wahlerfolge, trotz angemeldeter Machtansprüche der AfD im Osten, tobt innerhalb der Partei ein Machtkampf zwischen dem Flügel und eher Gemäßigten, der auch eine Auseinandersetzung zwischen Ost- und Westlandesverbänden ist.
Er geht seinen Weg nicht allein, denn der Flügel.
Die Schlüsselszene, die den lange schwelenden Machtkampf in der Partei zum Ausbruch bringt, ist das Kyffhäuser-Treffen, die alljährliche Zusammenkunft des rechtsnationalen Flügels Anfang Juli im thüringischen Leinefelde. Björn Höcke, Wortführer des Flügels, mit einer Kampfansage. Nach einer erfolgreichen Landtagswahl in Thüringen.
Ja, dann werde ich zum ersten Mal mit großer Hingabe und mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstandes hingeben. Und ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Es gibt Standing Ovations. Das Publikum in Leinefelde tobt vor Begeisterung. Die gut 800 Flügelsympathisanten feiern ihn mit Sprechchören. Die Szene ist pikant, denn auf der gleichen Veranstaltung hatte Parteichef Alexander Gauland eigentlich zur Mäßigung aufgerufen. Der Flügel wurde im Januar vom Verfassungsschutz zum Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus erklärt.
Aber unser Hauptanliegen besteht nicht darin, einen Raum zu schaffen, in dem jeder alles sagen kann, sondern wir sind angetreten, um unser Land wieder in Ordnung zu bringen. Für dieses Ziel kann man sich auch mal auf die Lippe beißen.
Für Gauland ist Höckes Kampfansage bitter, denn er hatte den Flügel lange geschützt, keine Kritik an Höckes Linie geübt. Die Vernünftigen innerhalb der AfD würden sich schon durchsetzen, so lautete Gaulands Credo. Jetzt wirkt es, als ob dem 78-Jährigen seine Partei entgleitet. Der Eindruck wird verstärkt durch den desolaten Zustand in vielen Landesverbänden, vor allem den Mitgliederstarken im Westen. In Bayern brach die Fraktionsspitze rund um Katrin Ebner-Steiner, die dem Flügel nahesteht, auseinander. Im September muss zudem der Landesvorstand neu gewählt werden. Die Konflikte schwelen weiter. Neuwahlen kommen im Herbst auch auf Nordrhein-Westfalen zu. Vorstandsmitglieder warfen Flügelleuten mangelnde Loyalität vor. In Baden-Württemberg bekämpfen sich seit Monaten die Co-Vorsitzenden Dirk Spaniel, der zum Flügel zählt, und Bernd Gögel. Nachdem heimlich mitgeschnittene Gespräche öffentlich wurden, eskalierte der Streit. Vorstandswahlen stehen an. In Rheinland-Pfalz sieht sich Landeschef Uwe Junge im Visier des Flügels. Angesichts der Vielzahl der zerrütteten Landesvorstände kommt selbst der stellvertretende Bundesvorsitzende Georg Pasterski mit dem Zählen der Neuwahltermine kaum hinterher.
Es gibt durchaus einige Landesverbände, in denen neu gewählt wird, aber da sehe ich eigentlich überhaupt keine Probleme, weil ich glaube, dass sich da auch die Leute durchsetzen werden, die bisher ihre Arbeit gut gemacht haben und die werden in Zukunft ihre Arbeit auch gut machen.
Ein Westlandesverband hat sich schon klar für den radikalen Kurs entschieden. Ende Juni wurde in Schleswig-Holstein Doris von Sein-Wittgenstein zur neuen Landeschefin gewählt. Eine Provokation, denn gegen die Flügelfrau läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen Unterstützung eines rechtsextremen Vereins. Die Spitzen der AfD schwanken angesichts dieser Neuigkeiten von der Basis zwischen Nervosität und gezwungen wirkendem Optimismus.
Die Entwicklungen sind meines Erachtens in einer Partei ganz normal, dass man sich um die politische Richtung durchaus streitet.
Bei der Europawahl Ende Mai konnte die AfD mit 11% nur ihre Stammwähler erreichen. Die gewünschte Großfraktion im Europaparlament scheiterte an der Uneinigkeit mit Nationalisten aus anderen Ländern. Seit vergangenem Herbst schleppt die AfD zudem Ermittlungen von mehreren Staatsanwaltschaften wegen ungeklärter Parteispenden mit sich herum. Warum bricht der Machtkampf zwischen dem Flügel und den anderen in der AfD ausgerechnet jetzt aus? Die Publizistin Liane Bethnerz beobachtet die AfD und ihr Umfeld seit Jahren.
Meine persönliche Vermutung besteht darin, dass der Flügel schon immer im Grunde natürlich davon geträumt hat, sich diese Partei zunutze zu machen. Die haben kein Interesse daran an einer gemäßigten AfD, sondern wollen ihre Themen durchdrücken und dafür brauchen sie diese Partei als Vehikel.
Die Flügelleute würden dabei nun auch unter Zeitdruck stehen, so Bethnerz.
Die Migrationskrise klingt ab, ist aber immer noch Thema. wird aber zunehmend ersetzt durch andere Themen, wie beispielsweise die ganze Klimadiskussion. Und ich glaube, dass der Flügel weiß, dass er im Grunde jetzt handeln muss, weil es schon sein kann, dass eben gerade auch das Migrationsthema ihm vielleicht auch innerparteilich künftig etwas abhanden kommt. Also das ist ein bisschen, glaube ich, diese Stimmung jetzt oder nie zusätzlich nochmal getriggert durch die extrem guten Umfragen im Osten.
Warum aber fällt der innerparteiliche Widerstand gegen den Flügel so schwach aus? Der sogenannte Appell der 100, in dem nach dem Kyffhäuser Treffen der Personenkult von Björn Höcke kritisiert wurde, sollte eigentlich die Bürgerlichen in der Partei stärken, versandete aber schnell wieder. Zudem gab es keine inhaltliche Kritik an Höckes Positionen, es ging nur um sein Auftreten.
Diese Unterschiede zu dem Höcke-Flügel sind natürlich graduell. Das ist ja nicht so, dass jetzt der gemäßigte Flügel nicht auch irgendwo auf einer schiefen Ebene ist, wo man eben auch Stimmung macht gegen den Islam, Stimmung macht gegen Flüchtlinge. Bei Höcke ist es eben alles nochmal eine Spur oder mehr als eine Spur, es ist noch ein Teil natürlich auch deutlich radikaler. Aber es ist jetzt nichts, was sich im Denken ganz, ganz fundamental voneinander unterscheidet.
Bittnatz vermutet, dass bei vielen in der AfD wohl noch machttaktisches Denken oder Angst dazu kommt. Angesichts der jüngsten Kampfansage von Björn Höcke beim Kyffhäuser-Treffen Anfang Juli.
Spalter und Feindzeugen, die schaden unserer Partei am allermeisten und danach kommt lange, lange, lange nichts.
Dass Leute, die in der AfD aktiv sind, sich sehr genau überlegen werden, ob sie bereit sind, sich offen gegen Höcke und auch nachhaltig gegen Höcke zu stellen und ihre eigene Zukunft in der Partei zu gefährden. Denn wenn das schief geht, droht ihnen das Schicksal von Frauke Petri und Bernd Lucke. Und sie werden ja auch realistischerweise in keiner anderen Partei mehr in Amt und Würden kommen, zumindest nicht in Form von einem Bundestagsmandat etwa.
Ende November wird beim Bundesparteitag ein neuer Vorstand gewählt. Es wird ein entscheidendes Treffen für die Partei. Denn aus dem Umfeld von Parteichef Gauland hört man, dass er die Führung der Partei aus Altersgründen aufgeben will, um sich mit 78 Jahren ganz auf den Fraktionsvorsitz zu konzentrieren. Dominiert dann der Osten? Vize-Parteichef Pasterski wiegelt ab und weist auf die Kräfteverhältnisse innerhalb der AfD hin.
Wir haben etwa 28.000 Mitglieder im Westen, 7.000 bis 8.000 Mitglieder im Osten. Und das zeigt auch schon die Größenverhältnisse. Das bedeutet nicht, dass der Westen den Osten dominiert, aber es zeigt eben, dass sich beide Teile der Partei brauchen.
Wird der Flügel die Gesamtpartei Ende des Jahres dominieren? Soziologe Quent aus Jena ist sich sicher, ja, das wird er.
Der Siegeszug des Flügels um Björn Höcke ist aus meiner Sicht nicht aufzuhalten. Das ist ein Durchmarsch gewesen in den vergangenen Jahren ohne nennenswerten Widerstand.
In den ostdeutschen Landesverbänden bestehe die Partei vor allem aus Flügelleuten, die so Quent einen strategischen Vorteil hätten.
Dass dieser Flügel anders als der eher vom Konservatismus enttäuschte Rechtspopulismus eine straffe Ideologie anbietet, dass er also Antworten anbietet auf gesellschaftliche Fragen, auf politische Fragen, die die ideologisch eher dünne rechtspopulistische Marschrichtung nicht bieten kann. Man hat also Antworten in der neuen Rechten schon vorbereitet, schon parat auf Fragen und auf Krisen, die erst noch kommen würden.
Anders sieht es die konservative AfD-Beobachterin Liane Bethnatz. Denn dem Flügel fehle eine adäquate Erzählung und Ansprache für Westdeutschland.
Mit dieser Osterzählung, damit können natürlich Westdeutsche nichts anfangen. Digitalisierung, die ganzen Zukunftsthemen, das ist von der AfD ja praktisch gar nicht besetzt.
Fazit: Trotz der regionalen Stärke im Osten kommt die AfD derzeit nicht über ihre Kernwählerschaft in Gesamtdeutschland hinaus und zahlt damit den Preis für Machtkämpfe und programmatische Lücken in der Sozial- und Rentenpolitik.
Das war der Hintergrund. Zwischen Umfragehoch und internem Machtkampf. Wohin steuert die AfD? Eine Sendung von Nadine Lindner. Redaktion: Bastian Rudde.